Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Da fehlt fast mein Mikro um zu Beginn der Folge. Ich begrüße dich und euch. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Mache ich noch mal eine Folge alleine, und zwar geht es heute darum, dass ich gerne meine Gedanken mit dir teilen möchte darüber, was meiner Meinung nach in unserem System schiefläuft, insbesondere in Bezug auf Psychotherapie. Und Katja und ich sind ja losgegangen mit unserem Business, mit der Mindful Health Academy, weil wir beide, sie im medizinischen und ich im psychotherapeutischen Bereich, gemerkt haben, dass so vieles so läuft, dass es aus unserer Sicht so wenig Sinn macht und wir uns im Privaten sozusagen ja nach anderen Wegen umgeschaut haben, so will ich es mal nennen, anderen Denkanstößen, anderen Herangehensweisen an Gesundheit, an wie gestalte ich mein Leben, an wie bin ich glücklich, die wir eher im Coaching-Bereich gefunden haben, wo wir mittlerweile verschiedenste Sachen ausprobiert haben und jetzt losgegangen sind und das gerne integrieren wollen. Und diese Woche war wieder so, sind wieder so krasse Sachen passiert, wo ich dachte, das kann doch nicht sein, dass unser System so funktioniert. Und jetzt habe ich mich entschieden, relativ spontan und unvorbereitet eine Folge dazu zu machen. Und ich möchte erstmal einfach nur die verschiedenen Dinge erzählen, weil vielleicht erkennst du dich da wieder, vielleicht hast du selber solche Erfahrungen gemacht, vielleicht bist du selber Teil dieses Systems als Psychotherapeut oder als Arzt. Wir freuen uns immer über Vernetzung. Uns geht es auf gar keinen Fall darum, einfach nur alles schlecht zu reden, sondern uns geht es darum, auf Missstände hinzuweisen, darauf hinzuweisen, wo Dinge nicht funktionieren oder nicht funktional sind für zum Beispiel Gesundheit. Und dann zu überlegen, ja, und wie kann es anders laufen? Weil es ist immer leicht zu sagen, ja, ist alles schlecht, und letztendlich für eine Veränderung brauchst du ja auch eine Alternative. Das heißt, du darfst auch überlegen, wie kann es denn ja besser laufen, in Anführungszeichen, oder wie kann es anders laufen, dass es funktionaler ist. Und diese Woche einfach, um mal so ein paar Sachen auf den Tisch zu packen, weil ich glaube, dass es wahnsinnig vielen Psychotherapeuten so geht, dass sie diese Erfahrung machen und irgendwie redet keiner drüber. Und irgendwo, glaube ich, gibt es so viele Menschen, die im System arbeiten und die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und die sich denken, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch wirklich nicht so laufen, und es läuft weiter. Und uns geht es einfach darum, dass wir gerne was anstoßen wollen, nenn es eine Bewegung, dass Menschen aufstehen, dass Menschen sagen, ja, es macht keinen Sinn, lass es uns ändern, und irgendjemand darf halt den Anfang machen. Genau, also was ist mir diese Woche passiert? Diese Woche hatte ich ein Patientengespräch, eine Neuaufnahme mit einer Frau, die mich schon seit 1,5 Jahren versucht zu kontaktieren, oder nicht versucht, die kontaktiert mich auf der Suche nach einem Therapieplatz. Und ich habe wie alle ambulant arbeitenden Therapeuten eine sehr lange Warteliste und habe sie einige Male vertröstet. Und jetzt habe ich gesehen, sie ist sehr weit nach oben gerutscht auf der Warteliste. Ich habe sie mal kontaktiert, habe gesagt, ich habe jetzt bald einen Therapieplatz frei, und dann haben wir einen Termin ausgemacht. So, und zu dem ersten Termin ist sie nicht erschienen. Ich habe dann eine E-Mail von ihrem Mann bekommen, der mir geschrieben hat, sie wäre so aufgeregt gewesen vor dem Termin, sobald sie über die Arbeit sprechen müsste, wäre sie so belastet, dass sie die ganze Nacht nicht habe schlafen können, und deswegen habe sie den Termin leider nicht wahrnehmen können. Dann habe ich sie daraufhin angerufen und wollte mir erstmal ein Bild machen, weil letztendlich eine ambulante Therapie kann natürlich nur funktionieren, wenn du es schaffst, zur Therapie zu gehen, ne? Wenn du das nicht schaffst, dann sind eher stationäre Angebote das Richtige. Also wollte ich mir ein Bild machen, was sie braucht, um das besser verstehen zu können. So, dann habe ich mit ihr telefoniert und hat sie mir das erklärt, dass jedes Mal, wenn sie über ihre Geschichte, über das, was ihr auf der Arbeit passiert ist, sprechen muss, dass es ihr dann immer unglaublich schlecht geht. Und dass sie aber zum nächsten Termin mir versprochen hat, da kann sie kommen, und da kommt sie. Dann haben wir einen neuen Termin ausgemacht. Der war jetzt am Montag, und dann kam sie. Sie kam auch pünktlich. Und dann habe ich mir das angehört. Und letztendlich zusammengefasst ist es so, dass sie vor ungefähr 15 Jahren oder auf jeden Fall weit über 10 Jahren eine Mobbing-Situation am Arbeitsplatz erlebt hat, wo sie nach mehreren Schwangerschaften, sie hat 3 Kinder bekommen, wieder in den Beruf eingestiegen ist und auf dem Amt, also auf dem Finanzamt, und irgendwie die Erfahrung gemacht hat, dass ja, dass alle sie gemobbt haben, insofern, als dass sie zum Beispiel nicht eingearbeitet worden ist nach der langen Pause, ihr ist keine Fortbildung angeboten worden, sie hat sich überfordert gefühlt mit allen Ansprüchen an sie, und sie hatte das Gefühl, dass die anderen irgendwie sie überhaupt nicht unterstützt haben. Und dann ging es irgendwann immer so weiter, dass sie ja ihre Arbeit dann nicht so gut gemacht hat. Dann wurde ihr gesagt, ja, sie wäre halt nicht gut in dem, was sie machte. Und dann hat sie ein Gespräch mit ihrem Chef gehabt und der hat gesagt, ja, du darfst jetzt hier diese und jene Dokumente nicht mehr unterschreiben, weil, keine Ahnung, wir können uns nicht darauf verlassen, dass du das gut machen kannst. Und dann hat sie gesagt, ja, was muss ich denn machen? Dann wurde ihr nicht so richtig gesagt, was sie machen soll, also welche Leistungen sie besser erbringen soll. Es war immer sehr schwammig. Und irgendwie hat sie dann aber doch so ein paar Sachen in Erfahrung bringen können, die sie sich auch angeeignet hat. Und dann ist sie wieder zu ihrem Chef, hat gesagt, jetzt habe ich das und das gemacht, darf ich denn jetzt wieder die Dokumente selber unterzeichnen? Er hat gesagt, nein, darfst du immer noch nicht. Und so ging das irgendwie eine Weile weiter. Sie war wahnsinnig belastet. Es war auch nachvollziehbar, dass es keine schöne Situation war am Arbeitsplatz. Und es ging dann sogar so weit, dass ihr vorgeschrieben worden sei, wann sie das Fenster öffnen dürfte, wann sie ihre Tür schließen dürfte. Also es waren so Dinge, wenn das wirklich so war, wie sie erzählt hat, dann würde ich auch sagen, okay, dann ist das eine Situation von Mobbing am Arbeitsplatz gewesen, wo der Vorgesetzte seine Machtstellung quasi ausgenutzt hat. So, und das Ende vom Lied war, sie ist dann eines Tages zusammengebrochen, nach wieder irgend so einer Schikane am Arbeitsplatz nach Hause gefahren, hatte Suizidgedanken, hat ihren Hausarzt angerufen, der hat gesagt, komm vorbei, und hat sie krank geschrieben, hat gesagt, du kannst da nicht mehr hingehen, das ist zu belastend für dich, ich schreibe dich jetzt krank. Seit diesem Tag ist sie arbeitsunfähig und bekommt eine befristete Arbeitsunfähigkeitsrente. Und letztendlich in dem Gespräch habe ich mich dann gefragt, okay, und jetzt ist sie ja bei mir. Was ist jetzt das Ziel von einer erneuten Therapie? Man muss dazu sagen, sie hat schon 5 Jahre Psychotherapie gemacht, in der Zwischenzeit eine ambulante Therapie. Und dann habe ich sie gefragt, was sie da gelernt hat und ob sie das Mobbing am Arbeitsplatz für sich anders verarbeiten konnte. Und dann hat sie gesagt, nee, also klar, da hätten sie drüber gesprochen, aber das hätte alles nichts geändert. Sie fände das immer noch so belastend. Sie hat auch die ganze Zeit geweint. Also es war, als wäre das gestern passiert. Sie hatte da ganz offensichtlich noch nichts verarbeitet für sich, sondern es war eher aus meinem Gefühl heraus so, dass die letzten 15 Jahre sie das immer wieder erlebt hat und immer so weiter da drin geblieben ist und letztendlich es ihr unheimlich schlecht ging. Und kurze Randnotiz, das ist ja ganz oft so, dass Menschen Dinge erleben, die belastend sind zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und was dann aber danach oft passiert, ist, dass wir diese belastenden Erlebnisse immer wieder erleben, immer wieder erleben, wenn wir es nicht schaffen, da rauszukommen, indem wir Dinge, die passiert sind, anders bewerten für uns und uns darauf fokussieren, was wir beeinflussen können, nämlich die Gegenwart und die Zukunft und nicht die Vergangenheit, können wir sehr, sehr lange auch in belastenden Situationen emotional drinstecken bleiben. Und dann erschaffen wir uns letztendlich immer wieder neues Leid und Leiden über Gedanken, über Gefühle. Und die Situation, die das Ganze ausgelöst hat, ist manchmal schon längst vorbei. Und das ist etwas, wo man aussteigen kann. Man braucht halt nur A, die Unterstützung von Menschen, die genau das mit einem machen und die einem nicht einfach sagen, ja, das ist halt schlimm, dass das passiert ist und jetzt kannst du es halt nicht ändern, jetzt ist dein Leben sozusagen halt Kacke und jetzt ist das halt so und dich da quasi schon empathisch begleiten, aber eben auch so ein bisschen in dieser Opferrolle, in dieser Opferhaltung, in der du dann ja drin bist in dem Moment, dich da drin halten und dich da nicht rausholen, dich nicht wieder in die Power holen und sagen, ja, guck mal, und es ist vorbei und wie kannst du heute damit umgehen und wie kannst du dich in Zukunft anders abgrenzen, wenn jemand dich so und so behandelt und was hat das auch mit dir und deinen Mustern zu tun, dass du in der Situation warst und zwar wertfrei und ganz, ganz wichtig, ohne dieses große Schuldthema, was dann oft aufploppt. Das ist letztlich aus meiner Sicht die Kunst, Menschen darin zu unterstützen, immer wieder das Ruder ihres Lebens selbst in die Hand zu nehmen, in die Eigenverantwortung zu gehen, ihre Denkmuster selber zu hinterfragen. Und auch wenn Dinge passiert sind im Außen, und natürlich gibt es das, wo Menschen Leid erfahren, wo Menschen Opfer werden von Mobbing, wo Menschen Opfer werden von psychischer und körperlicher Gewalt. Mobbing ist ja auch psychische Gewalt. Das gibt es. Und gleichzeitig gibt es Menschen, die das verarbeiten können für sich und wieder ein glückliches Leben führen, was ja zeigt, es ist möglich und es ist für jeden möglich. Es braucht jemanden, der das mit dir macht, der das begleitet und es braucht die Bereitschaft, das machen zu wollen, weil das kann niemand für dich tun, das kannst du nur selber tun. Und mein Eindruck war in dem Gespräch, dass diese Dame da komplett noch drin steckte, auch nach 15 Jahren. Und ich habe sie dann gefragt, okay, und was möchten Sie jetzt in der Therapie mit mir erreichen? Was soll sich denn ändern? Und dann hat sie gesagt, Ja, das Einzige, was ich möchte, ist, dass ich da nie wieder hin muss. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das kann ich total gut verstehen, weil das ja sicherlich eine sehr belastende Situation war. Und dann darf die Therapie aber auch nicht erfolgreich sein. Also das heißt ja, dass sie krank bleiben müssen, weil nur wenn sie krank bleiben, müssen sie nicht wieder arbeiten gehen. Wenn ich mit ihnen Therapie mache und es geht ihnen besser, laufen sie ja Gefahr, dass sie wieder arbeiten gehen müssen. Das wollen sie ja gar nicht. Dann hat sie gesagt, nee, das will ich auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kann es ihnen letztendlich auch nicht besser gehen. Dann hat sie gesagt, ja, das ist so. Und dann war ich erstmal baff, weil ich so dachte, okay, das ist ihr offensichtlich bewusst und das will sie so. Und dann kam noch von ihr der Nachsatz, ja, aber es ist ja eine Auflage. Es ist ja eine Auflage vom Amt, dass ich Psychotherapie machen muss. Die lassen mich ja nicht in Ruhe. Die sagen mir, ich soll immer weiter Therapie machen, obwohl sie schon 5 Jahre ambulante Therapie gemacht hat. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das kann ich verstehen. Es ist ja okay, dass sie versucht, ihre Auflagen zu erfüllen, aber ich sehe absolut nicht den Sinn darin, mit ihr Psychotherapie zu machen, wenn völlig klar ist, dass ich nichts ändern darf und dass sie nicht gesund werden möchte, weil sie gar nicht zur Arbeit gehen möchte. Und ja, dann konnte sie das auch total gut nachvollziehen und hat gesagt, ja, das kann sie verstehen. Und ich habe ihr auch ganz ehrlich gesagt, es sind ganz viele Menschen da draußen, die aktuell auf der Suche nach einem Therapieplatz sind. Und ich werde keinen Therapieplatz blockieren mit einem Menschen, der gar nichts verändern möchte und kann an seiner Situation in dem System, in dem er ist, weil er quasi krank bleiben muss, damit er weiter berentet wird, weil er auch definitiv nicht mehr arbeiten gehen möchte. Und wir haben das alles durchgespielt. Für sie kam keine Versetzung in Frage. Sie ist auch umgezogen in der Zwischenzeit. Sie hat gesagt, ich habe da einen Aktenvermerk, ich werde wieder gemobbt werden. Das wird auf jeder Arbeitsstelle so sein. Ich habe ihr gesagt, dass sie das nicht weiß. Und das ist letztendlich, ne, dass es letztendlich ihre Gedanken sind und keine Fakten. Aber sie war null offen dafür. Für sie war das klar, sie will nicht mehr arbeiten gehen. Es war so klar, dass das absolut etwas war, was sie sich nicht vorstellen konnte. Und ich habe ihr letztendlich angeboten, zwei Dinge. Ich kann A, mit ihr arbeiten, dass sie das anders verarbeiten kann, weil aus meiner Sicht ist das möglich. Es ist 15 Jahre her und man kann solche Erlebnisse so verarbeiten, dass man wieder glücklich sein kann. Und ich kann ihr nicht versprechen, dass sie das schafft, weil das liegt maßgeblich an ihr, aber ich kann sie begleiten, wenn sie das möchte. Nur dann würde sie Gefahr laufen, dass sie wieder arbeitsfähig wird. Oder ich kann keine Therapie mit ihr machen. Ich kann gerne, wenn jemand vom Amt eine Stellungnahme von mir haben möchte, kann ich gerne schreiben, dass aus meiner Sicht unter diesen Umständen eine Psychotherapie überhaupt keinen Sinn macht. Da kann ich eine Stellungnahme zu abgeben, aber ich werde keine ambulante Therapie mit ihr machen, mich da 1,5 Jahre mit ihr hinsetzen und darüber sprechen, wie scheiße ihre Situation ist, wenn sich gar nichts ändern darf. Und so sind wir auseinandergegangen. Sie hat sich dann für den zweiten Weg entschieden. Sie hat ganz klar gesagt, sie will nicht daran arbeiten. Sie will nicht, dass es besser wird. Ja, und dann sind wir auseinandergegangen. Und das ist für mich so ein krasses Beispiel dafür, für verschiedene Dinge. A, erstmal dafür, dass es keinen Sinn macht, Menschen, die Belastung am Arbeitsplatz erfahren, dauerhaft krank zu schreiben. Weil letztendlich, je länger du krank bist, desto größer wird die Hürde, irgendwann wieder arbeiten zu gehen, desto größer werden deine Ängste. Du kannst es dir irgendwann gar nicht mehr vorstellen. Und die Menschen sind dann so lange raus aus dem Arbeitsleben, über 10 Jahre, 15 Jahre, dass es immer schwieriger wird. Und dass es viel, viel sinnvoller ist, Alternativen zu finden, Menschen anders zu begleiten. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Ich weiß, dass es dafür keine Strukturen gibt. Und ich habe auch nicht die Lösung für alles. Aber das kann irgendwie auch nicht der beste Weg sein, aus meiner Sicht. Also A, auch finanziell, wirtschaftlich, wenn wir Menschen, die so jung sind, und sie war 42, also seit sie an Ende 20 war arbeitsunfähig. Das heißt, letztlich wird sie ihr gesamtes arbeitsfähiges Alter oder Leben arbeitsunfähig sein und ja auch Geld beziehen, obwohl sie nicht arbeitet. Das muss ja auch irgendjemand finanzieren. Das muss ja von anderen Menschen, die arbeiten gehen, mitfinanziert werden. Und es ist auch für diese Dame überhaupt nicht funktional, weil sie im Endeffekt jetzt seit 15 Jahren da drin steckt, dass sie nicht gesund werden darf. Und wenn sie so weitermacht, darf sie auch in Zukunft nicht gesund werden. Und sie hat auch in der Zwischenzeit ganz viele andere Leiden entwickelt, also ganz viele Krankheiten. Es sind am Bewegungsapparat. Sie hat gesagt, ich habe Rückenschmerzen. Mein Orthopäde hat auch gesagt, ich darf nie wieder arbeiten. Mein Hausarzt hat gesagt, ich darf nie wieder arbeiten. Also letztendlich, wenn du so ein Konstrukt hast, wo du letztendlich ja auch nicht gesund werden darfst, und wenn du dich ein bisschen mit dem Gesetz der Anziehung auseinandersetzt und mit der Macht deiner Gedanken und was das mit dem Körper macht, dann macht sie sich krank über ihre Gedanken. Und das ist verrückt. Und Deswegen fand ich das so ein krasses Beispiel dafür, wie verquer es manchmal in unserem System läuft, auch aus einer Hilflosigkeit heraus. Ich verstehe, das Amt sagt, ja klar, machen Sie Psychotherapie, nur was soll denn da eine Psychotherapie bringen, wenn jemand gar nicht mehr arbeitsfähig sein möchte? Letztendlich wäre die logische Konsequenz, und ich weiß, das klingt hart, dann irgendwann zu sagen, okay, dann kriegt jemand auch kein Geld mehr. Dann hat er wenigstens auch wieder einen Anreiz, arbeiten zu gehen und gesünder zu werden. Und wenn jemand das dann nicht macht, dann hat es vielleicht auch die Konsequenz, dass du wenig Geld hast. Aber so kann es doch irgendwie auch nicht laufen. Und dann hatte ich eine andere Patientin, interessanterweise am selben Tag. Bei der war es so, dass sie bei mir war wegen einem Burnout. Das ist jemand, die ist Leistungsträgerin in ihrem Unternehmen, auch Beamtin, absoluter Arbeitsmensch und ist in Burnout gerutscht durch Überarbeitung, durch viele Überstunden und durch einen extrem hohen eigenen Anspruch und Perfektionismus. Das haben wir wahnsinnig gut miteinander bearbeitet. Sie war dann wieder arbeitsfähig, ist wieder arbeiten gegangen und jetzt ist wieder jemand anders befördert worden als sie. Das hat sie wie total in ihr altes Muster gebracht. Lange Geschichte kurz. Sie ist wieder letztlich ganz kurz vorm Burnout und sie kam zu mir und hat gesagt, sie hätte sich das jetzt alles durchgerechnet. Sie steht jetzt mittlerweile kurz vor der Rente. Sie hat irgendwie 2 Jahre an Überstunden angehäuft. Also sie könnte quasi vorzeitig in Rente gehen, wenn sie diese Überstunden ablöst oder einlöst, dieses, wie heißt es, Langzeitarbeitskonto oder wie man das nennt. Oder sie hätte sich ausgerechnet, wenn sie jetzt arbeitsunfähig bleiben würde, dann könnte sie ab jetzt ja schon quasi in Rente gehen, also nicht mehr arbeiten, müsste nicht mehr arbeiten und hätte im Endeffekt mehr Geld zur Verfügung, weil diese angesparte Arbeitszeit in diesem Arbeitszeitkonto, die sie eigentlich für eine vorzeitige Rente nutzen wollte, würde ihr dann ausgezahlt werden und das hätte sie sich ausgerechnet, dann hätte sie quasi mehr Geld zur Verfügung, als würde sie jetzt noch 1, 2, 3 Jahre arbeiten gehen. Und auch das ist wieder so ein Beispiel, also für einfach wie Menschen ticken und es ist ja nachvollziehbar, dass unser Verstand so funktioniert. Nur wenn Menschen mehr Geld kriegen am Ende des Tages, wenn sie nicht arbeiten gehen, als wenn sie arbeiten gehen, dann kann es irgendwie nicht funktionieren. Dasselbe Problem haben wir ja mit dem Arbeitslosengeld. Das ist genau dasselbe, wenn Menschen keinen Anreiz mehr sehen, weil sie weniger Geld verdienen, wenn sie arbeiten gehen, als wenn sie vom Amt Geld bekommen. Rein psychologisch, und das ist ja kein Geheimnis, kann das nicht funktionieren, weil der Mensch vom Verstand einfach so gepolt ist, dass er immer den Weg sucht, der am einfachsten funktioniert und der kurzfristig funktioniert und nicht der, der langfristig funktioniert. Und das waren so Beispiele, weil ich die so kurz hintereinander habe, wo ich so dachte, irgendwie läuft hier was falsch, irgendwie läuft hier was verquer. Und auch da war für mich, also ich stand, oder für mich war die Fragestellung, mit der sie ja zu mir kam, ob ich sie jetzt kaputt schreibe, was ich gar nicht kann als Psychotherapeutin. Aber Ärzte sind permanent in der Situation, dass sie entscheiden müssen, kann jemand noch arbeiten gehen oder nicht. Und als ich ganz, ganz junger Berufsanfänger war mit 29, habe ich in einer Klinik angefangen zu arbeiten, in einer Reha-Klinik, wo wir als Team, und wir hatten wahnsinnig junge Therapeuten, ständig diesen Auftrag hatten, am Ende der Reha zu entscheiden, ob jemand arbeitsfähig ist oder nicht und mit wie viel Stunden jemand noch arbeiten kann, unter 3 Stunden, 3 bis 6 Stunden oder über 6 Stunden voll arbeitsfähig. Wir hatten null Erfahrung und auch so, glaube ich, läuft es in vielen Reha-Kliniken, dass da Menschen arbeiten, die sehr wenig Lebenserfahrung und Erfahrung auch im Arbeitsleben haben, aber so gravierende Entscheidungen treffen, nachdem ein Patient 3 oder 4 oder 5 Wochen bei ihnen war, die dann dazu führen, dass Menschen eventuell mit 42 früh berentet werden, also 20 Jahre zu früh oder 25 Jahre zu früh Rente beziehen. Das ist doch verrückt. Und rein psychologisch muss ich sagen, also gerade bei Depressionen und Burnout, aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, wenn Menschen zu lange zu Hause bleiben. Weil letztendlich, wenn du mal dir anschaust, was bei Depressionen passiert und wie Depressionen entstehen und aufrechterhalten werden, wenn Menschen keinen Job mehr haben, wenn sie verfrüht zu Hause bleiben, also sagen wir mal mit 40, mit 50, mit 55 und alle anderen Menschen gehen noch arbeiten. Was ja passiert ist, du bist total isoliert. Das heißt, du bist zu Hause, wenn die Welt draußen weiterläuft. Alle gehen zur Arbeit, nur du nicht. Was macht das? Es macht ganz viele Gedanken von: Ich bin nutzlos, ich bin wertlos, ich bin nicht so gut wie die anderen. Alle kriegen das hin, nur ich nicht. Es befeuert diese ganzen negativen Glaubenssätze, die Menschen mit Depressionen sowieso schon haben. Es isoliert sie sozial, es stigmatisiert sie, weil andere mit dem Finger auf sie zeigen eventuell und sagen, ja, guck mal, du bist schon zu Hause, ich muss noch arbeiten gehen, bis ich 65 bin. Ich habe das selber als Kind erlebt, weil mein Vater arbeitsunfähig wurde als junger Mensch. Ich glaube, er war Mitte, Ende 40 aufgrund von Depressionen und Burnout, mein Stiefvater, mein Bonuspapa. Und ich habe erlebt, was das im Freundeskreis für Wellen geschlagen hat. Ich habe erlebt, wie andere darauf reagiert haben. Ich habe erlebt, wie belastend es für ihn war. Und da er Lehrer war, konnte er auch nur entweder in dem Beruf weiterarbeiten oder eben gar nicht, weil als Lehrer gibt es nicht einfache Umschulungsmaßnahmen. Er wollte gerne weiterarbeiten. Er konnte sich nur nicht vorstellen, als Lehrer zu arbeiten. Und es gab keine andere Möglichkeit für ihn, als dann ganz zu Hause zu bleiben. Und es war mega belastend für ihn. Und ich glaube, auch das geht vielen Menschen so. Es gibt auch Menschen, die dann früh berentet werden, weil sie in ihrem Job arbeitsunfähig sind. Und gerade wenn sie so Berufe gewählt haben, wo es sehr schwer ist, rauszukommen, was anderes zu machen, wie Lehrer oder andere Beamte, dann gibt es manchmal keine sinnvolle andere Option, als ganz zu Hause zu bleiben. Und die Menschen wollen das gar nicht. Auch das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Weil, wie gesagt, es fällt wahnsinnig viel weg. Es fällt die Tagesstruktur weg, die ist bei Depressionen total wichtig. Es fällt die soziale Anerkennung weg, weil du einen Job machst, einen Beitrag leistest. Auch das ist bei Depressionen fatal, wenn das noch weniger wird. Es bestärkt ganz viele Denkmuster, die Depressionen aufrechterhalten. Das Finanzielle spielt eine Rolle. Jemand hat weniger Geld zur Verfügung, was auch wieder für manche mit Existenzängsten verbunden ist, was auch wieder Depressionen befeuert. Also es gibt so viele Gründe, warum es keinen Sinn macht, Menschen so früh zu berenten und aus dem Arbeitsleben zu holen. Es wäre aus meiner Sicht, und ich weiß, dass es herausfordernd ist und wir dürfen da wahnsinnig viel an unseren Strukturen verändern. Aber um es mal in den Raum zu werfen, wenn wir diese ganze Bürokratie abbauen würden und würden es Menschen erleichtern, auch andere Aufgaben zu machen, andere Jobs zu machen, leichter in andere Jobs reinzukommen. Wir haben so in so vielen Stellen mangels an Personal, an Menschen. Ich weiß, dass mein Bonuspapa damals schwarz für eine Firma gearbeitet hat, weil er einfach wieder arbeiten gehen wollte. Der war handwerklich unglaublich begabt und hat in einer Firma gearbeitet, wo er seine Talente, das, was er konnte, einbringen konnte, weil ihm das geholfen hat. Weil er sich dann nicht ganz so nutzlos gefühlt hat, bis er dann in einem Alter war, wo er sich damit anfreunden konnte, ein paar Jahre früher in Rente zu sein, aber doch nicht mit 48. Und ja, jetzt habe ich sehr viel erzählt und wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, entweder weil du im System arbeitest oder weil du Betroffener bist, melde dich gerne bei uns, weil uns geht es auch darum, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Ich weiß, das ist keine Folge, wo du für dich persönlich jetzt was mitnehmen kannst, wie du anders mit deiner Krankheit umgehen kannst, aber es ist eine Folge, die für mich und für uns auch eine Relevanz hat, weil wir immer mal wieder auch auf solche Situationen aufmerksam machen wollen, weil wir eine Veränderung anstoßen wollen. Und eine Veränderung beginnt damit, dass Menschen aufstehen und sagen, so funktioniert das doch nicht, wie wir es hier machen. Es funktioniert doch nicht, lass es uns doch ändern. Und auch wenn man dann nicht sofort weiß, wie diese Änderungen sich vollziehen, glaube ich daran, wenn genügend Menschen aufstehen und sagen, so wie wir es gerade machen, funktioniert es nicht. Lass es uns ändern. Dann wird es auch irgendwann eine Veränderung geben. Und mir persönlich hilft es, Teil einer Veränderung zu sein und nicht einfach nur zu sagen, ach, es ist halt Kacke, dann ist es halt so, dann nehme ich es hin. Und ja, wenn du das hörst und ähnliche Gedanken hast, melde dich gerne bei uns, vernetz dich gerne mit uns. Das sind ja nur ganz wenige Beispiele. Ich glaube, Katja und ich könnten noch viel, viel mehr auch aus dem medizinischen Bereich anführen, wo Dinge schieflaufen. Jetzt vor kurzem, nur um es nochmal anzureißen, ist der Vater einer Freundin von mir im Krankenhaus gestorben, weil er nach einer Operation sehr früh von der Intensivstation auf eine normale Station verlegt worden ist und Nachblutung hatte, die dann spät erkannt worden sind. Und ob er jetzt genau daran gestorben ist, es wird tatsächlich gerade untersucht. Letztendlich weiß man das manchmal nicht, aber sie ist selber Ärztin und hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass jemand so kurz nach so einer großen Operation nur einmal am Tag noch gesehen wird und Blutdruck gemessen wird. Hätte man das häufiger gemacht, hätte man vielleicht vorher gemerkt, was los war. Es sind ja ganz oft einfach dann Situationen in Krankenhäusern, die durch Personalmangel entstehen, durch Kostendruck entstehen, weil die Krankenhäuser immer wirtschaftlicher arbeiten wollten, Schrägstrich mussten, privatisiert worden sind, einen Kostendruck haben, weil es darum geht, auch Geld zu verdienen mit dem, was man da macht. Und letztendlich sind wir wirklich an einem Punkt, egal ob im psychischen Bereich oder im medizinischen Bereich, dass das System nicht mehr funktioniert, dass es wirklich kurz davor ist zu kollabieren. Und ich glaube, es spricht immer noch keiner darüber, aber Menschen, die im System arbeiten, merken das schon lange. Ich habe es gemerkt, als ich in den Kliniken gearbeitet habe. Katja hat es gemerkt, die arbeitet auch immer noch in Kliniken. Ich merke es auch im ambulanten Bereich, an so vielen Stellen. Und deswegen, wenn du Erfahrung hast, wie gesagt, melde dich gerne bei uns. Wir wollen nicht mehr still sein. Wir wollen über solche Sachen sprechen. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die das auch anders sehen. Und es geht uns darum, was zu verändern. Und das beginnt eben damit, dass man offen über das spricht, was da ist und Lösungswege sucht. Und wer weiß, wer zuhört, wer weiß, wer Ideen hat. Wir sind offen dafür und wir sehen ein Gesundheitssystem in der Zukunft, was anders funktioniert, was sich mehr auf den Menschen ausrichtet, was Menschen mehr in die Eigenverantwortung bringt, was Menschen Power zurückgibt, was wieder mehr ganzheitlich unterwegs ist, den ganzen Menschen betrachtet, nicht nur die Einzelteile. Und ja, das ist etwas, was uns ganz doll am Herzen liegt. Und wenn du das spannend findest und mehr von uns erfahren möchtest, folg uns gerne bei Instagram, Facebook und LinkedIn sind wir aktiv mit unseren Beiträgen unter der Mind for Health Academy. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du Lust hast, dich zu vernetzen, findest du uns auf den sozialen Medien und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.